Das Thema meiner Predigt lautet für heute, Punkt, 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 das habt ihr mir getan. Der Leipziger Empfang der vertriebenen Salzburger Protestanten. Ihr hört es, wir werden einen kleinen Ausflug in die Geschichte von Deutschland, vielleicht auch Österreich nehmen und werden zuvor aber noch ein Stückchen weiter zurückgehen, nämlich zu der Zeit, als ein Mensch diese Erde radikal veränderte. Er lebte in dem Gebiet Israel. Für uns ist er bekannt als der Herr Jesus Christus. Zu der Zeit, als er die Worte sagte, die ich euch heute vorlesen möchte, war er sehr umstritten, angefeindet. Er hatte Werte, bekannte Werte auf den Kopf gestellt, hatte ein neues Evangelium gebracht, hatte das alte jüdische Gebot neu ausgelegt, hatte Menschen begeistert und erzürnt. In dem, was er in Matthäus 25, die Verse 31 bis 46 sagt, spricht er die Eigenschaft von Menschen an, immer sich an dem Höheren oder Höchsten orientieren zu wollen. Immer aufzuschauen nach dem, der gerade Macht hat. Und Gott in genau dieser Hoheit zu suchen. Und dann sagt Jesus, es ist anders. Doch hört selbst. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinen Thron der Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen. Und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters. Erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr gabt mir zu essen. Mich dürstete und ihr gabt mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf oder nackt und bekleideten dich? Aber wann sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr es einem der geringsten dieser meiner Brüder getan habt, habt ihr es mir getan. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte in das ewige Feuer, der bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn mich hungerte und ihr gabt mir nicht zu essen. Mich durstete und ihr gabt mir nicht zu trinken. Ich war ein Fremdling und ihr gabt mich nicht auf. Ihr nahmt mich nicht auf. Nackt und ihr bekleidetet mich nicht. Ich war krank und bin im Gefängnis und ihr besuchtet mich nicht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig? Oder durstig, oder als Fremdling, oder oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr es einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr es auch mir nicht getan. Und diese werden hingehen in die ewige Pein, die Gerechten aber in das ewige Leben. Eine Herausforderung ohnegleichen, dieser Text. Wir suchen das Leben. Und wir suchen den Meister des Lebens. Und wir suchen ihn in der Größe und Höhe. Und wie oft finden wir ihn? Und Jesus sagt hier in dieser Geschichte, ihr findet mich in einem dieser meiner Geringsten. Und nun überlege ich mir, wie oft ich mit welchem Blick einem dieser Geringsten ansehe, wenn überhaupt ich ihn ansehe. Und dann spüre ich in mir das Verlangen, doch mehr von Gott zu erfahren, von seiner Liebe. Und auch das Bedürfnis. Und ich merke, es wird nicht so gestillt, wie es gestillt werden könnte. Und mir kommt nicht in den Sinn, dass Jesus ja ganz woanders zu suchen ist. Er sagt nicht, wenn ihr denen was getan habt, dann geht das auf euer Konto. Nein, das sagt er nicht. Er sagt, genau das habt ihr mir getan. So, als wenn einer dieser Geringen Jesus selbst ist. Können wir uns das vorstellen? Können wir uns vorstellen, dass Gott, der Himmelsvater, in jedem, aber auch jedem Menschen und gerade in Menschen in Not zu finden ist? Können wir uns das vorstellen? Wie anders müsste unser Umgang mit Menschen sein? Wie anders müsste unsere Ausrichtung auf Menschen sein? Wir wollen Jesus suchen? Dann suchen wir ihn an der richtigen Stelle. Diese große Herausforderung besteht nun heute für uns. Und ich möchte euch auffordern, doch euren Blick hinzuwenden zu dem, den ihr gerade soeben verachten wollt. Weil er gering ist, weil er krank ist, weil er nichts taugt, weil er vielleicht ein Ausländer ist, weil er nicht so gut ist in manchen Beziehungen wie ich. Genau den, den ich doch im Inneren verachte. Und ich weiß, dass ich verachten kann. Genau darin findet sich Jesus. Was muss ich in mir verändern? Was muss ich tun in meinem Herzen, um diesen König des Himmels und der Erde zu finden? Ich wünschte, dass unsere Stadt Weißenfels irgendwann einmal wieder so eine Welle der Hilfsbereitschaft und der Liebe und der Anerkennung erfährt. Es gibt hier so viele Menschen, die sind unglücklich in sich selber, haben tiefes Verlangen nach allem Möglichen und stillen es an der verkehrten Stelle. Sie schimpfen über alles und jeden, sind aber nicht bereit, ein Stück sich selbst verändern zu wollen. Und merken nicht, dass genau in diesem Wegschauen von sich selber, in diesem Hinschauen zu dem Geringsten seiner Brüder, ein Heil verborgen ist, ein unschätzbares Gut, nicht zu bezahlen. Ich möchte euch mich jetzt mit hineinnehmen in eine Zeit, in der es in Deutschland sehr, sehr turbulent zuging. Es war eine Zeit vor ungefähr 300, 400 Jahren, Da haben sich Spannungen aufgebaut unter den Menschen, unter den Völkern, den Fürstentümern. Und ein Zeichen dieser Spannung war zum Beispiel die beginnende Reformation. Martin Luther hat es dann sehr stark forciert. Er war nicht der Einzige, aber er war wohl der, den wir am meisten damit verbinden. Und er hat gesagt, nein, Leute, es muss anders weitergehen. So können wir nicht leben. So ist es nicht wahr. Er ist aufgestanden und hat in Wittenberg an der Kirche Thesen angenagelt. Er war sehr mutig, hat sein Leben riskiert, um gegen ein bestehendes Herrschaftssystem aufzustehen. Es war natürlich auch ein Herrschaftssystem der Christenheit. Aber irgendwie war sie davon weggekommen, von diesem Kern des Christentums, von Christus selber. Und genau diese Missstände hatte Luther angeprangert. Er wollte keine neue Kirche gründen. Er wollte einfach nur, dass die Wahrheit sich wieder durchbricht. Dass sie wieder Fuß fasst im Volk. Und er hat es ausgesprochen und er hat die Bibel für das deutsche Volk übersetzt. Und wenn er geahnt hätte, welches große Leid auch damit als eine der Ursachen losgetreten wird über den deutschen Volk. Ich weiß nicht, ob er es noch getan hätte. Denn nun begannen Menschen aufzuwachen. Nun begannen sie zu erkennen. Nun begannen sie Widerstand zu leisten. Und es folgte der Bauernkrieg und im 16. Jahrhundert dann auch der 30-jährige Krieg. Nach diesen Kriegen war Deutschland überhaupt nicht mehr fähig, Krieg zu führen. Die Bevölkerung war bis auf ein Viertel minimiert. Ganze Landstriche waren ausgerottet von Pest, von Krankheit, von Krieg. Deutschland war am Boden. Und der Friede, der sich danach anschloss, war ein Friede, nicht weil man sich mochte, sondern weil man nicht mehr konnte. Weil das Leid so stark war, dass Menschen gesagt haben, alles, nur kein Krieg. Und auch in unserer Gegend hat der Krieg gewütet, hat Tausende von Menschenleben gekostet, hat Millionen von Schicksalen durcheinandergebracht, großes Leid gestiftet. Und es ist noch nicht so lange her, dass wir es vergessen sollten. In dieser Zeit gab es starke Bewegungen. Die römische Kirche, und ich möchte nochmal ausdrücklich sagen, ich halte heute keine Predigt, um diese römische Kirche zu verurteilen, sondern um sie zu charakterisieren. Die römische Kirche hatte sehr wohl gehört, die Stimme der Reformation. Und sie hat sehr wohl gehört, dass in ihren Reihen etwas nicht stimmte. Und so gingen auch Menschen in dieser Kirche in sich und haben nach neuen Wegen gesucht und haben wieder versucht, auch die Kirche von innen heraus zu reformieren. Diese Missstände, dieser Machtmissbrauch, dass der abgestellt wird. Und im Salzburger Land, Salzburg liegt bei Österreich, war damals ein eigenständiges Fürstentum. Salzburg deswegen, weil es in Anlegung auch an unserer Stadt Halle, dort Salz gefördert wurde und dieses Gebiet auch stark besiedelt war von solchen Arbeitern, die in der Salzförderung tätig waren. Und dort herrschte eine katholische Regierung. Und diese Regierung hatte nun Mühe, denn die war genau in diesem Spannungsfeld drin. Es waren ganz viele Protestanten dort gewesen. Zum einen sind sie reingewandert, weil es dort Arbeit gab, haben sie einfach ihr Protestantentum mitgenommen. Zum anderen sind sie angezündet worden. Sie haben erkannt, in Luthers Lehren und Reden ist eine tiefe Wahrheit zu finden. Und die wollen wir haben, die wollen wir haben für unser Leben. Und so herrschte an vielen Ecken und Enden so ein heimliches Protestantentum. Ja, man ging noch zur katholischen Kirche und man mochte keine Unruhe machen. Aber man hielt sich diese Lehre des Protestantismus hoch, weil sie unter anderem auch entzündet von wiederum unserem Hallenser Pietismus durch Spener und Franke, weil sie nämlich nicht nur jetzt einen König durch den anderen austauschen wollten, sondern sie wollten Jesus Christus als ihren König erkennen und keinen anderen Herrn dulden über ihn, der sagt, was gut und wahr ist. Und sie hielten in ihren Häusern still Andachten, hörten das Wort Gottes und richteten sich in ihrer einfältigen Art danach. Sie taten einfach, was sie gehört hatten und was gelesen wurde. Und so wurde die Bevölkerung durchmischt. Und die katholische Regierung merkte, das kann nicht gut gehen. Das zerreißt das Volk. Und damals gab es eine Friedensabmachung, die jedem Fürsten ermöglichte, die Leute, die nicht dem Fürstenglauben anhingen, aus dem Land auszustoßen, zu vertreiben. Und das war eine Errungenschaft. Denn normalerweise waren das ja Ketzer. Und Ketzer musste man töten. Also war es eine sehr humane Angelegenheit, diese Menschen, diese Protestanten jetzt auszutreiben. Ich möchte euch ein Gedicht vorlesen von einem, der vertrieben wurde mit seiner Frau, Josef Scheidberger. Er wurde 1686 ungefähr rum vertrieben. Zumindest hat er dort ein Lied geschrieben. Er war so ein führender Kopf der Protestanten und er war den Regierungsmenschen schon lange ein Dorn im Auge. Und jedenfalls war es soweit, er wurde vertrieben. Er bekam die Ausweisung und er musste gehen. Er hatte zwei Töchter. Die Töchter mussten da bleiben, denn sie sollten weiterhin im katholischen Glauben erzogen werden. Und er hat ein Lied darüber geschrieben. Und das möchte ich euch jetzt zu hören geben. Ich bin ein armer Exulant. Also muss ich mich schreiben. Man tut mich aus dem Vaterland um Gottes Wort vertreiben. Doch weiß ich wohl, Herr Jesu mein, es ist auch dir so gegangen. Jetzt soll ich dein Nachfolger sein? Mach's, Herr, nach deinem Verlangen. Ein Pilgrim bin ich auch nunmehr. Ich muss reisen fremde Straßen. Drum bitte ich dich, mein Gott und Herr, du wollst mich nicht verlassen. Ach, steh mir bei, du starker Gott. Dir hab ich mich ergeben. Verlass mich nicht in meiner Not, wann's kosten soll mein Leben. Den Glauben hab ich frei bekennt. Des darf ich mich nicht schämen. Ob man mich einen Ketzer nennt und tut mir's Leben nehmen, Ketten und Banden war mir eine Ehr, um Jesu Willen dulden. Denn dieses macht die Glaubenslehr und nicht mein Bös verschulden. Ob mir der Satan und die Welt all mein Vermögen rauben, wenn ich nur diesen Schatz behalt, Gott und den rechten Glauben. Herr, wie du willst, ich geb mich drein, bei dir will ich verbleiben, ich will mich gern dem Willen dein geduldig unterschreiben. Muss ich gleich in das Elend fort, so will ich mich nicht wehren. Ich hoffe doch, Gott wird mir dort auch gute Freund bescheren. Nun will ich fort in Gottes Namen, alles ist mir genommen. Doch weiß ich schon, die Himmelskron werd ich einmal bekommen. So gehe ich heut von meinem Haus, die Kinder muss ich lassen. Mein Gott, das treibt mir Tränen aus, zu wandern fremde Straßen. Ach, führ mich Gott in eine Stadt, wo ich dein Wort kann haben. Damit will ich mich früh und spät in meinem Herzen laben. Soll ich in diesem Jammertal noch lang die Armut leben, Gott wird mir dort im Himmelssaal eine bessere Wohnung geben. Wer dieses Liedlein hat gemacht, der wird hier nicht genennet. Des Papstes Lehr hat er veracht und Christus frei bekennet. Josef Scheidberger, ich nenne ihn doch. Er steht stellvertretend für den Protestantismus, für dieses energische Auftreten, an Gottes Wort festzuhalten und die weltliche oder päpstliche Macht doch nicht über Gott zu achten. Und so haben auch manche Protestanten gesagt, wir getrauen uns nicht, unser Heil am Papst festzumachen. Wir getrauen es uns nicht. Er ist nur ein Mensch. Wir wollen direkt unser Heil an Jesus Christus festmachen. Ja, das waren wohl streitbare Menschen, die auch bereit waren, großes Leid bis hin zum Tod einzugehen. Und so kam es zu mehreren Austreibungswellen. Eine Austreibungswelle war um die Zeit rum, 1680 rum. Es waren Tausende ausgetrieben worden aus Salzburg selber oder noch aus der Umgebung. Aber es gab immer noch Nester des Protestantismus. Sie haben das Wort nicht gelassen. Sie haben ihre Bibeln eingegraben, dass sie nicht gefunden würden. Sie haben heimlich ihren Glauben gelebt. Und dann um 1732 rum kam die nächste große Austreibungswelle. Der Fürst erließ dieses Patent, so hieß das Gesetz, zur Austreibung. Und darin hieß es, dass die Unangesessenen binnen kurzer Zeit, ich glaube 3 Tage waren das, gehen mussten. Und die Angesessenen, das heißt die Haus und Gut hatten, die hatten 3 Monate Zeit, sich es einzuteilen, ihr Gut noch zu verwalten und dann mussten auch sie gehen. Und es spielten sich dramatische Szenen ab, weil die Leute wollten nicht gehen, die wollten in ihrer Heimat bleiben und die wollten ihre Bekanntschaften weiter pflegen, die wollten dort weiterleben, wo sie bisher gelebt haben. Und sie konnten es nicht glauben, dass so etwas angeordnet wird. Und dann kamen die Vollstrecker, die diesen Erlass auch jetzt umsetzen mussten und dann wurden sie ausgetrieben und manche sind mitten im Winter rausgeschmissen worden bei eisiger Kälte. Wohin ging es? Erstmal über die Grenze, nach Bayern rein, vielleicht nach Baden-Württemberg. Aber wo fand man denn Aufnahme? Niemand wollte so recht diese Menschen haben. Was wollten sie denn mit Flüchtlingen? Die kosten doch nur Geld. Und so irrten auch manche ein ganzes Weilchen rum, bis schließlich Preußen erwachte, unser Friedrich Wilhelm I., der als Soldatenkönig bekannt ist, ein ganzes Stück aufgeklärt, zu der Zeit relativ fortschrittlich, kann man sagen, aber auch wiederum inspiriert von den pietistischen Wurzeln, von diesem ernsthaften Glauben an Gott und dem persönlichen Glauben. Also ein Mensch, der so den ganzen Zwiespalt dieser Zeit in sich selbst widerspiegelte. Er bekam Mitleid und erließ das preußische Einladungspatent. Und damit sagte er denen, die dort unten noch rumkreiselten und nicht wussten, wohin sie sollten, kommt zu mir nach Preußen. Ihr seid hier herzlich willkommen. Und das war nicht nur einfach so gesagt. Denn man muss wissen, dass auch gerade dieser Zug der Menschen auch den Städten und den Kommunen, den Ländern Geld kostete. Die mussten verpflegt werden, man konnte die ja nicht einfach nur sterben lassen. Die mussten Unterkunft haben. Es ist ungefähr so, als wenn jetzt nach Weißenfels so ein Zug von 1000 Menschen mal reinkommt und wir müssen uns jetzt als Stadtoberste überlegen, was machen wir denn mit denen? Na klar, wir bringen die unter in Güldene Berge und in, was gibt es noch alles? Dann fragen wir mal rum, wer würde noch welche nehmen? Die brauchen was zu essen, die brauchen was zu trinken, die Kleider sind verschlissen, die Wagen sind kaputt. Geld haben sie auch nicht viel. Was soll man machen? Na klar, wir helfen. Wisst ihr, was da zusammenkommt? Für eine Nacht schon. Und die waren Jahre unterwegs. Jahre. Das war richtig teuer. Dieses Bekenntnis zu diesen Glaubensgenossen quasi, so wir als Zentrum der Reformation, haben uns dieser Menschen, denen es ganz schlecht ging, erbarmt. Und der Zug ging daraufhin durch Bayern durch, Bayreuth, Nürnberg. Irgendwann waren sie im Vogtland und im Vogtland danach Gera. Und es steht geschrieben bei einem, jetzt muss ich mal schauen, wo ich den Zettel habe, der hat ein Buch 1900 geschrieben über die über diese vertriebenen Salzburger Protestanten. Da hieß Karl Friedrich Arnold, Theologieprofessor zu Breslau. Und er hat diese Geschichte zusammengefasst und hat ebenfalls auch sich alter Quellen bedient. Und er schreibt, von Gera ging es über Weißfels nach Halle. Die sind hier durch. Die sind hier durch. Zweimal sind die hier durch. Und zweimal steht über Weißenfels nichts weiter geschrieben. Ich weiß nicht, ob sie hier wirklich willkommen waren. Vielleicht können wir es eines Tages besser machen. Jedenfalls gingen sie nach Halle und wir lesen in dieser historischen Schrift von den Gerern, wie lieblich sie dort empfangen wurden. Von den Altenburgern, wie hoch der Empfang wurde von diesen Menschen. Wir lesen von Halle, dass dort, Halle war gerade eine interessante Zeit, nämlich unser Franke, der, sagen wir mal, der bedeutendste Vertreter oder einer der bedeutendsten Vertreter des Pietismus, hatte vor nicht allzu langer Zeit seine Stiftung aufgebaut, seine Armenhäuser, seine Waisenhäuser. Er hatte einen großen Liebesdienst getan, heraus aus diesem pietistisch gelebten Glauben, morgens die Bibel lesen, beten, eine persönliche Beziehung zu Gott haben und dann das tun, was Gott einem vor die Füße legt. Das hat er gemacht. Und daraus ist eine riesige Bewegung erwachsen. Und ein Sohn und ein Schwager, dieses Franke, haben diesen Salzburger Zug in Empfang genommen. Wir lesen weiter. Ihre Hauptunterkunft zu Halle fanden unsere Salzburger Wanderer auf dem Neumarkt. Die Kranken wurden meist in der Moritzburg untergebracht. Der damalige Direktor des Waisenhauses, Frellinghausen, das war der Neffe von dem alten Franke, und dessen Schwager, das ist der Sohn von Franke, Gotthilf August Franke, hielten ihnen auf dem Singsaal des Waisenhauses Erbauungsreden. Toll. Die ihnen geschenkten Bibeln sah man viele Salzburger ans Herz drücken und küssen. Vier Studenten der Theologie vom Waisenhause boten sich freiwillig an, den Zug auf seinem Wege zu begleiten und zu erbauen. Also auch hier spielte Halle eine ganz wesentliche Rolle, auch im Zusammenhang mit dieser Vertreibung. Dazu muss ich sagen, wir haben auch ein Zeugnis, dass diese Salzburger, die ihren Glauben sehr kindlich lebten, und für mich sehr eindrücklich, dass es für die völlig normal war, mit ihrem Gott zu reden. Und zwar so, wie sie gerade waren. Und man sah, wie man manchmal heute Menschen sieht, die reden so vor sich hin, dabei haben sie irgendwie so ein Handy, so ein Ohrstöpsel und ein Mikrofon irgendwo. Und man denkt, oh, was ist das? Ey, es ist die Zeit angebrochen, da können wir genauso mit unserem Gott reden und niemand merkt es. Ist es nicht toll? Ja. Und so haben es die Salzburger auch getan. Und wenn Menschen gemerkt haben, ach, die reden gerade mit ihrem Jesus, die sind gerade im Gebet, dann hat man sie in Ruhe gelassen und es war alles normal. Diese Glaubensübung zeugte von dem kindlichen Vertrauen der Salzburger. Manche waren sehr schlecht bekleidet in Halle angekommen und man half ihnen auch darin nach Kräften, auch für die Kranken unter ihnen wurde gesorgt. Einem derselben zog ein Hallenser Chirurg die zurückgebliebenen Schrotkörner heraus, womit er beim Abmarsch aus dem Salzburgischen von den Soldaten verwundet war. Also auch das war nicht immer ganz so friedlich, es ging da heiß her. Ich habe hier einen sehr interessanten Bericht gefunden, als die Salzburger Exulanten, so nannte man sie, dem König Friedrich Wilhelm I. begegneten. Am 24. April brach dieser erste Zug nach Halle von Halle auf und gelangte am 29. nach Potsdam, wo damals der König residierte. Der Kommissar erhielt Befehl, mit dem Einzug zu warten, bis seine Majestät von der Jagd zurückgekehrt sein werde. Unterdessen wurden die Kranken von einem Arzt aufgesucht. Nach erhaltener Ordre zogen die Emigranten unter dem Gesang geistlicher Lieder von den Predigern und Schulen und Waisenkindern begleitet, also von unseren Hallensern, in guter Ordnung ein. Im Garten vor dem Schloss mussten sie Halt machen. Der König nahm sie in Augenschein. ließ sich über die Reise Bericht erstatten, hörte mit Wohlgefallen einem Glaubensexamen zu. Also die mussten dann schon ihren Glauben bekennen und die mussten dann sagen, was sie wussten. Und stellte selbst an Einzelne mehrere Fragen, die zur Zufriedenheit beantwortet wurden. Sie wurden beschenkt, reichlich mit Speise und Trank versehen, wovon sie aber mit Mäßigkeit genossen und erhielten Befehl, sich den übrigen Teil des Tages auszuruhen. Ein schöner Befehl. Auch die Königin sprach huldvoll mit den Salzburger Kindern. Dann redete der König ihnen freundlich zu, richtete ihren Mut auf und wiederholte mehrmals bei den verschiedenen Gruppen die Worte: Ihr sollt's gut haben, Kinder, ihr sollt's bei mir gut haben. Ja, soweit unser Friedrich Wilhelm I. Dass nicht alle katholischen Menschen diese Austreibung befürworteten, zeigt ein Zeugnis eines Berliner katholischen Soldaten. Er spendete nämlich den vorüberziehenden Almosen und erklärte dabei, auf seinen Glauben zwar leben und sterben zu wollen, doch eine solche Verjagung hilfloser Menschen komme nicht von Gott. Selbst die Ältesten der Berliner Judenschaft spendeten in Berlin eine Kollekte. Die jüdischen Frauen schenkten eine bedeutende Menge Leinwand. Und so sehen wir, dass auch diese Salzburger doch auch eine ganze Menge von Mitgefühl bekommen haben und auch eine Ehrung, auch in ihrem erbarmungswürdigen Zustand erfahren haben. Wir lesen von Plauen, wir lesen von Zwickau, wir lesen von Altenburg. Aber was in Leipzig geschah, das toppt alles. Leipzig, 40 Kilometer weg. Ja, wisst ihr, dass diese schöne alte Stadt mit den Menschen drin, wo man manchmal denkt, ja, nichts mehr los heute. Aber wenn die Herausforderung kommt, dann können Menschen aufwachen. Wir haben das letztens bei der Flut gesehen, ne? dass Helfer ohne Ende da sind, dass Menschen wach werden und helfen möchten. Und was machen die Leipziger? Trat in der herzoglichen Residenz die Sorge um das leibliche Wohl etwas zurück, das ist vor Altenburg, so erfuhren die Emigranten am 13. Juni und folgenden Tagen zu Leipzig einen überwältigenden Liebesbeweis in materiellen Unterstützung aller Art. Hingegen verzichteten die Leipziger auf eine feierliche Einholung durch Deputierte des Rates und der Universität sowie auf das Glockengeläut als auf unwesentliche Zeremonien, gestanden dabei aber offen zu, dass die Rücksicht auf den Dresdner Hof und die katholischen Einwohner der Stadt hierbei bestimmend gewirkt hätte. Also man wollte die Katholischen nicht vergrämen. Umso großartiger entfaltete sich die Privattätigkeit. Am Einzugstage waren fast alle Läden der Stadt geschlossen und die Gewölbe verriegelt. Lange vor der Ankunft war die ganze Landstraße bis Konnewitz mit einer fahrenden, reitenden und gehenden Menschenmenge bedeckt. Die städtischen Kontrollschreiber saßen vor dem Tore in einem Zelt und hatten Quartierscheine vor sich liegen, die jedem Fremden an ein bestimmtes Gasthaus weisen sollten. Aber sie konnten das Papier ungebraucht wieder mit nach Hause nehmen. Die Leipziger Bevölkerung hatte sich damals buchstäblich um die Emigranten gerissen. Ein Kaufmann hatte sich auf 50 Salzburger Gäste eingerichtet, ritt nach Konnewitz und suchte sie sich dort aus. Aber mit Mühe brachte er 20 heim. Die übrigen wurden ihm unterwegs entrissen. Einem anderen angesehenen Bürger schmolz ebenso sein Haufe von 40 auf 11 zusammen. Dem Hausknecht eines bestandenen Kochs, eines stadtbekannten Kochs, gelang es zwar, wie ihm befohlen, 36 Leute an sich zu ziehen, aber als er an das Tor kam, hatte er nur noch 2 bei sich. Es kam vor, dass ein Leipziger dem anderen für die Fremden Geld bot. Aber gerade die kleinen Leute waren von so eifersüchtiger Rührigkeit beseelt. Ein armer Schuster nahm 6 Gäste mit sich. Ebenso viel kettete ein Maurergeselle an sich. So blieb kein einziger übrig, der in einem Wirtshaus hätte einquartiert werden müssen. Am Tore ordneten sich die Emigranten dann zwar doch und zogen wie gewöhnlich paarweise ein, voran die Männer, dann die Frauen, Ihre 40 Wagen wurden, gut bewacht, auf dem Rossmarkt abgestellt. Am Sonnabend nahmen die Gebirgsbauern die Großstadt in Augenschein. Wo sich einer sehen ließ, suchten ihm alle Gutes zu tun. Ein Stadtsoldat teilte seine ganze Löhnung unter sie aus. Die zum Markt hereingekommenen Bauern drängten ihnen Brot, Käse und Butter auf. Eine Milchfrau gab einer leidend aussehenden jungen Salzburgerin Mutter ihren Tagesverdienst mit dem Wunsch, Gott möge diese Gabe einer armen Witwe, die auch deine Kinder habe, reichlich segnen. Eine arme Frau, die Sträuße verkaufte, wollte auch etwas tun und schenkte alle Blumen, die sie hatte, an Salzburger weg. Als eine Salzburgerin mit einem Söhnlein niederkam, also gebar, waren die Paten, als es in der Thomaskirche getauft wurde, lauter geringe Leute. Aber sobald andere davon erfuhren, erhielt sie so viel Kinder und Bettzeug, dass davon ein großes Fass voll wurde. So reichlich Geld, dass sie sagte, sie hätte noch nie so viele Groschen beisammen gehabt wie nun Dukaten. Bei der Abreise ließ man diese Wöchnerin meilenweit in einer Leipziger Kutsche fahren. Der Abmarsch bewegte sich durch die Petersstraße, den Markt, die Katterstraße, den Brühl, die Hallische Gasse, die Hallischen Tor und die Gerbergasse. Überall wurden sie von 1000 Wünschen begleitet und vielfach beschenkt. Vor allem standen am Gerbertor zwei große, sogenannte Nürnberger Messbuden. Hier teilten Abgeordnete der Universität und der Kaufmannschaft sowie der Krämerinnung an jeden Vorbeiziehenden einen Gulden aus. An der letzten Bude stand ein alter Fleischer mit einem großen Beutel voll einzelner Groschen, aus dem er jedem vorüberziehenden Salzburger eine Münze reichte. Am Steinernen Kreuz erwarteten zwei Kaufleute den Zug, die aus zwei Karren voller Strümpfe den Wegziehenden spendeten. Die Weiber bekamen grüne, die Mädchen rote und so weiter. Noch in Eutritzsch stand ein Mann, der jeden, der wollte, mit Weißbier erquickte. Und so ging die Geschichte weiter. Sie zogen nach Wittenberg, Zerbst, Berlin. Von Berlin aus ging ein großer Zug in Richtung Ostsee, von dort aus mit dem Schiff nach Stettin, weiter nach Gumbinnen. In Gumbinnen, also ganz östlich gelegen, haben dann viele Salzburger gesiedelt. Aber auch immer wieder haben Salzburger so quasi versprengt Heimat gesucht in verschiedenen Ecken. Auch unter uns gibt es Salzburger. Auch in Gera gab es Salzburger. Besonders erwähnenswert ist die Geschichte, die Johann Wolfgang von Goethe erzählt in seinem kleinen Werk Hermann und Dorothea. Er erzählt dort, ich finde, es ist unbedingt lesenswert, die Geschichte, wie ein eingesessener junger Mann eine Frau fürs Leben sucht. Die Frauen, die er vor der Nase hat, die sagen ihm nicht zu und er vergrübelt sich in sich. Und nun zieht dieser Salzburger Treck vorbei und dort begegnet ihm beim Weitergeben von Gaben ein Mädchen. Und das war so eine Liebe auf den ersten Blick. Er war fasziniert, gerührt und das ging hin und her. Und die ganze Geschichte dazu ist so spannend gemacht, auch von ihm, dass ich sie mit großem Vergnügen gelesen habe. Und da merkt man auch, wie ein Stück diese Zeit war für die Salzburger. Das hat unser Johann Wolfgang sehr schön geschildert darin. Ja, nun kennt ihr ein Stück der Geschichte der vertriebenen Salzburger Exulanten. Jetzt die Frage: Was können wir für uns heute daraus entnehmen? Was können wir tun, um das, was uns Jesus Christus gesagt hat, umzusetzen für unser Leben? Wie ist es mit den Menschen, die ausgegrenzt werden in unserer Stadt? Vielleicht Flüchtlinge, vielleicht aus Syrien, vielleicht aber auch einfach nur Menschen, die verkannt werden, die nicht gehört werden, die alle verurteilen, weil sie anders sind. Wie geht man mit diesen um? Muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich nicht auf diese Menschen eingehe oder vielleicht an dem, der dann vor mir sitzt und eine Schale in der Hand hat, vorübergehe? Es ist schwer. Ich möchte auf keinen Fall, dass ihr jetzt ein schlechtes Gewissen bekommt und dieses irgendwie loszuwerden sucht, indem man zum Beispiel einen Groschen fallen lässt, indem man zum Beispiel meint, sich jetzt auf irgendjemand herablassen zu müssen. Nein, ich denke, das ist es nicht. Ich meine, das, was Jesus anspricht, ist die Stimme Gottes in einem jeden von uns. Es ist wichtig, die Hoheit seiner Schöpfung im Gegenüber zu entdecken. Die königliche Würde, die Jesus Christus für diese Schöpfung verkörpert, im anderen gegenüber zu sehen. Und manchmal besteht genau diese Ehre darin, dem anderen nichts zu geben, weil es unter seiner Würde ist, sondern weil es vielleicht Zeit ist, einfach nur einmal Aufmerksamkeit zu schenken, einfach nur mal zu hören, sich auf den, den ich in meinem Herzen schon lange abgeschrieben und verurteilt habe, einfach mal mit neuen Ohren zu hören. Und zu hören, was dieser Herr des Lebens durch diesen einer seiner Geringsten mir schenken will. Und natürlich gehören auch die Mildtätigkeit dazu, das von sich geben, das nicht an das, was ich besitze, zu klammern, sondern frei weitergeben zu können, frei auszuteilen und darin Jesus Christus zu erleben. So möge in dir und mir der tiefe Wunsch reifen, Christus zu dienen und ihn zu suchen in unseren geringen und benachteiligten Mitbürgern. Möge aus dem Licht deines Herzens ein großes Feuer werden, damit Kaltgewordene die Wärmestrahlen der Liebe des himmlischen Vaters aufnehmen können.